Gehirn einfach erklärt. Der Podcast für alle mit Köpfchen.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Wachauer. Ich bin Moderatorin und...
Mein Name ist Manuela Macedoni und ich bin Neurowissenschaftlerin.
Du bist die Insiderin, was die Neurowissenschaften angeht. Ich bin die Outsiderin. Und das Thema heute, ja, die Wahlen in Amerika wird gewählt. Eine Präsidentin zum ersten Mal womöglich oder ein Präsident am 5. November. In Österreich waren im September die Nationalratswahlen. Heute wollen wir beleuchten, wie das Gehirn, ja,
politische Überzeugungen
trifft.
Aufbaut.
Aufbaut und trifft, wie wir
und
wählen.
Und Entscheidungen trifft,
wie wir generell so wählen, was da im Gehirn passiert. Und in einem nächsten Schritt wollen wir auch aufräumen, ja, mit dem Nichtwissen eigentlich früherer Generationen über das Gehirn. So, Manuela, wie baut das Gehirn politische Überzeugungen auf?
Naja, es ist so, dass wir alle in einer Familie aufwachsen, die, auch wenn nicht offen gesagt, politisch denkt. Denn wir wissen, was die Werte unserer Eltern sind. Ja, also mein Vater war zum Beispiel ein extremer Linker und er war politisch tätig. Er war bei der Gewerkschaft. Also ich bin mit dieser Mentalität aufgewachsen. Ja, also vom kleinen Menschen, der sich gegen die Großen verteidigen muss. Ja? Also das heißt also diese Überzeugung, dass ich nicht alles hinnehme, was von oben kommt, das habe ich von meinem Papa in erster Linie. Und das passiert in jeder Familie. Ja? Also in der Familie des Großunternehmers wird es wahrscheinlich umgekehrt sein. Ja? Die Mitarbeiter sind nicht fleißig genug dafür, dass das und dass die Ziele des Unternehmens erreicht werden. Ja. Jetzt habe ich natürlich zwei Extremsituationen beschrieben, aber es ist so, jeder von uns denkt unter Anführungszeichen politisch, ohne an eine Partei zu denken, ja, weil das Denken, das politische Denken nichts anderes ist, als dass wir unsere eigenen Interessen vertreten wollen. Und das im sozialen Gefüge. Ich glaube, dass das so baut sich mal die politische Überzeugung auf. Ja. Und man muss auch natürlich dazu sagen, man macht auch gewisse Erfahrungen, ja, zum Beispiel auch in der Kindheit oder in der Jugend. Ja. Ich habe Deutsch gelernt bei einer Familie in Deutschland. Also mit 15 habe ich den ganzen Sommer bei ihnen verbracht, in der Nähe von Frankfurt. Und das waren Bauern, also waren Großbauern. Ja, ja. Ich bin das erste Mal bei Großbauern gewesen, weil meine Oma war eine kleine Bäuerin. Das heißt also, diese riesen Felder, die sie gehabt haben, die habe ich nicht gekannt. Da habe ich mich natürlich schon angefreundet mit der Mentalität, dass man nicht 200 Kilo Kartoffeln anbaut, sondern ein paar Tonnen. Und das hat mir gefallen. Das heißt also, ich wäre auch sozusagen, also durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dann kann ich mir vorstellen, auch die Sicht der Großbauern zu vertreten. Ja? Ja. Also das hat auch mit den Erfahrungen zu tun. Ja. Und wenn ich jetzt mich jetzt zum Beispiel anschaue, ich gehöre eindeutig zur Mittelklasse. Ja, also eine Kategorie, die durch die eigene Arbeit sich einen minimalen Wohlstand aufgebaut hat, vielleicht ein Eigentum, aber nicht viel mehr als das. Mhm. Ja? Und ein Auto hat und keine Schulden hat, sozusagen. Ja, Mittelstand definiert sich so, durch Arbeit erreiche ich etwas.
Das heißt, auch du als Bestseller-Autorin hast ja nur quasi ein bisschen ein Eigentum und minimalen Wohlstand aufgebaut.
Ja, minimalen Wohlstand.
Lohnt es sich nicht, ein Buch zu schreiben?
Nein, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich auf keinen Fall. Ja. Es lohnt sich auch nicht, die Podcasts gratis zu machen.
Ja.
Aber dafür, schau, Kathi, wir sind frei. Ja. Wir brauchen niemandem Rechenschaft vorlegen. Also
ja,
wir können,
müssen wir sowieso nicht, ja.
Genau. Naja, auf jeden Fall, also diese ganzen Erfahrungen führen dazu, dass wir politisch denken. Mhm. Ja? Und dann kommen die Parteien und sagen, okay, ich vertrete dich als Großbäuerin, ich vertrete dich als Mittelstand, ich vertrete dich als Arbeiterin. Mhm. Und die gießen dann Programme, die sozusagen für uns attraktiv sind, damit wir vertreten werden. Und so muss man es eigentlich betrachten. Ja?
Das heißt, die Parteien gießen dann Programme, die, mit denen wir uns mehr oder weniger identifizieren. Wie entsteht dann diese Entscheidung im Gehirn? Ja, ich wähle jetzt diese Partei oder jene Partei.
Genau. Also es ist so, dass wir, wenn wir, sagen wir so, einen Politiker, eine Politikerin hören, sehen, ja, dass Botschaften rüberkommen. Und diese Botschaften werden wahrgenommen, zuerst mal emotional. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich werde schauen, dass die Steuer gesenkt wird, dann natürlich ist eine positive Botschaft, ja. Wenn mir jemand sagt, du darfst kein Auto mehr fahren, je nachdem. Ja, also wenn ich in Wien wohnen würde, brauche ich wahrscheinlich kein Auto. So wie wir in Oberösterreich leben, wenn ich mit dem Auto auf die Uni fahren muss, da brauche ich mit Öffis über 2 Stunden für 36 Kilometer.
Ja, oder zu meiner Uhrzeit, wo ich aufstehe, fährt kein Bus,
richtig,
keine Straßenbahn.
Genau, genau.
Halb 4 in der Früh.
Halb 4 in der Früh geht es nicht. Ja? Das heißt also, wir benutzen das Auto nicht, um die Umwelt zu belasten, sondern weil wir sonst überhaupt keine Freizeit mehr hätten. Ja? Also ich wäre manchmal nicht 10 Stunden unterwegs, ich wäre 14 Stunden unterwegs und dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Ja, und deswegen treffe ich diese Entscheidung. Und wenn mir der Politiker sagt, wir erhöhen die Autosteuer so sehr, dass das Autofahren für dich zum totalen Luxus wird, das belastet mich dann. Ich nehme diese Aussage emotional wahr und entwickle wahrscheinlich eine Antipathie gegenüber dieser Person, die mir das Leben so schwer machen will. Mhm. Das heißt also, die Mandelkerne, der Sitz der Emotion, auch Amygdala genannt, melden sich sofort bei jeder Wahrnehmung, die ich habe, wenn eine Person aus der Politik eine Aussage tätigt. Und dann geht es weiter an diese Region im Vorderhirn, die wir auch ein paar Mal schon kennengelernt haben, dem Vorderhirn, also präfrontaler Kortex. Da wird es bewertet.
Okay, ne?
Und es wird bewertet nicht nur für sich, ja, diese Aussage, sondern wird bewertet im Zusammenhang. Im Zusammenhang mit dem, was mein Leben ist, mit dem, was mein Leben sein wird.
Ja.
Und wenn es heißt, wir erhöhen die Autosteuern so, dass es zum totalen Luxus wird und ich weiß, ich ziehe nach Australien, ja, und ich bin von diesem Thema nicht betroffen, dann bewerte ich diese Aussage nicht als bedrohlich. Wenn ich weiß, die nächsten 15 Jahre muss ich auf die Uni fahren mit dem Auto, dann ist das bedrohlich. Aber es folgt auf diese sofortige Emotionalreaktion, erfolgt dann auch eine Bewertung des Ganzen im Zusammenhang. Und ja, und
welche Gehirnareale sind noch beteiligt?
Naja, es ist auch so, dass wir in diesem Bewertungssystem auch Überzeugungen haben. Ja? Mhm. Wir haben schon aufgebaut. Es ist nicht so, dass diese Information so ins Leere geht. Und diese Information wird vernetzt, auch mit unseren bestehenden Überzeugungen. Mhm. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Wert darauf lege, dass die Umwelt geschont wird und dass ich möglichst wenig CO2 ausstoße, egal wodurch, ja, dann kann es sein, dass diese Information mich zwar trifft, aber ich bin bereit, aufgrund meiner Überzeugungen, dieses Opfer zu tragen. Und wenn mir der Politiker sagt, wir wollen jetzt einen sinnvollen Umgang mit diesen Umweltthemen und nicht nur Tabula Rasa machen aus ideologischen Gründen, und das trifft dann natürlich mein Denken, ja, sagen wir so. Also ich weiß zum Beispiel, dass zur Erzeugung der Batterien, ja, zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen, auch beim E-Bike und so weiter, dass da auch sehr viel Umwelt belastet wird. Mhm. Ja. Also wenn mir der Politiker sagt, wir lassen dir den Verbrennermotor länger, und das trifft meine Überzeugungen, weil ich weiß, dass dass auch das Produzieren von Batterien umweltbelastend ist, dann höre ich natürlich gerne diesem Menschen zu. Mhm. Das heißt also, ich suche mir den Politiker, der meine Überzeugungen auch bestätigt.
Mhm. Jetzt hast du von den Mandelkernen gesprochen, der Sitz der Emotionen. Das heißt, das politische Gehirn ist ein sehr emotionales Gehirn. Man kennt das ja eigentlich auch jetzt vom Wahlkampf, auch in Amerika jetzt.
Natürlich, also auch die Wahlkämpfe werden aufgrund dessen, wie wir ticken, emotional geführt.
Mhm.
Ja, nicht umsonst, also es gibt dahinter jede Menge Experten, Kommunikationsexperten, die Wahlkampagnen konstruieren, um eben die Emotionen der Menschen einzufangen. Und es ist einerseits berechtigt, ja, andererseits äußert sich das in einer Manipulation letztendlich, ja, weil man weiß, wie der Mensch tickt und man weiß, wie man den Menschen dann in der Wahlurne zu einer Stimmabgabe motivieren kann.
Ja.
Ja, also man manipuliert schon, also indem man weiß, wie das funktioniert.
Mhm.
Und oft ist es so, man hat gewählt und dann kommt ganz was anderes raus, ja. Also dann und das ist auch natürlich, muss man auch dazu bedenken.
Wäre im Wahlkampfteam eine Neurowissenschaftlerin, ein Neurowissenschaftler eigentlich sehr sinnvoll, oder?
Die werden bestimmt dabei sein. Also diese Psychologen, die die Massen manipulieren können, also die sind sicher hundertprozentig dabei.
Ja, wie können die Neurowissenschaften dazu beitragen, jetzt eine Wahl zu gewinnen?
Naja, es geht ja grundsätzlich, ja, ich sehe die Sache nicht aus Sicht der Politiker, Politikerinnen, sondern ich sehe die Sache aus Sicht der Wählerinnen und Wähler. Und wir möchten nichts anderes haben, als dass die Politiker uns das versprechen, was sie einhalten und dass sie nach bestem Wissen und Gewissen für uns agieren im Nachhinein.
Mhm.
Das heißt also, wenn du mich fragst, ja, möchte ich einfach, dass die Politiker wissen, wir erwarten uns Ehrlichkeit. Und sie brauchen gar nicht sozusagen im Hintergrund mit Manipulationstechniken agieren und nicht ehrlich sein.
Ja, ja.
Ja. Also auf deine Frage will ich gar nicht antworten. aber naja, es ist natürlich so, dass die Emotion eine Riesenrolle spielt.
Ja,
ja. Und wenn man in die Wahlentscheidung trifft, natürlich tut man die Parteiprogramme abwägen. Klar. Ja, der eine sagt mir, ich will diese CO2-Steuer unbedingt haben. Der andere sagt, um Gottes Willen, ich will ja nicht dir das Auto nehmen, das Autofahren nehmen. Also da habe ich zwei rationale Argumente und je nachdem, was ich für mich brauche, ja, was meine Bedürfnisse sind, dann ist es klar, dass ich diese zwei Parteiprogramme rational abwäge und das passiert im präfrontalen Kortex, also im Vorderhirn. Und dann natürlich entscheide ich auch emotional, ja, wenn eine Person mir nicht zu Gesicht steht, kann es sein, dass diese rationalen Argumente gar nicht wirklich durchkommen, weil mir diese Person sowas von unsympathisch ist. Deswegen schauen die Parteien auch immer, dass dieses Auftreten möglichst sympathisch ist, ja. Wir haben eigenartigerweise, was mich sehr gewundert hat, nur in der Corona-Zeit, wir haben Politikerinnen und Politiker gehabt, die sich total despektierlich gegenüber den Bürgerinnen geäußert haben, was mich sehr gewundert hat, weil man damit rechnen muss, dass irgendwann einmal der Bürger wieder zur Wahl geht. Ne? Und wenn man den Bürger zuerst beschimpft hat, ist nicht zu erwarten, dass er einen wählt. Ja? Mhm. Also das war ein komplett für mich das war ein Verhalten, das komplett aus der Reihe getanzt hat, weil man ist gewohnt, dass die Politiker freundlich sind, gemäßigt sich äußern und so weiter. Aber das war auf der ganzen Welt. Ich habe das auch in Italien beobachtet also, und in anderen Ländern der Welt. Ja, und dann gibt es noch einen Akteur bei der Wahlentscheidung, die Insel. Die Insel ist in beiden Gehirnhälften auf der Höhe der Ohren ungefähr, ist aber ein Teil der Gehirnrinde, die im Laufe der Evolution hineingedrückt wurde, Also diese Windungen sind nicht auf der Oberfläche, sondern im Inneren des Gehirns. Also, und die Insel kann auch Bauchgefühle sozusagen in diese Entscheidung einfließen lassen. Ja? Also ich denke mir, diese Person hat wahrscheinlich nicht 100% das Programm, das ich wünsche, aber mein Bauchgefühl sagt mir, diese Person ist ehrlich und deswegen wähle ich sie.
Okay.
Und bei einer anderen Person, ja, das ist super toll, nur ich weiß, dieser Politiker, diese Politikerin hat schon mal nicht eingehalten. Mein Bauchgefühl sagt mir, naja, er oder sie erzählt uns was zum Wahlgewinnen und nachher hält er sie nicht ein.
Nicht dran, ja.
Genau, und dann die Insel schaltet sich dazu, also zur emotionalen Bewertung der Person und sagt, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ist besser, du wählst die andere Person, weil ich mir denke, die ist ehrlich.
Emotionen, Sympathie, und da spielen ja auch ganz viele Faktoren mit, ob mir jetzt jemand sympathisch ist oder nicht. Das ist das Auftreten, das ist die Stimme, das ist das, wie sich jemand bewegt auch. Gibt es eigentlich aktuelle oder auch schon ältere neurowissenschaftliche Studien, die Erkenntnisse liefern zu politischen Entscheidungen?
Ja, ich habe mir das auch jetzt aktuell angeschaut für unseren Podcast. Vor allem, das ist interessant, weil kürzlich, also ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Medium das war, ein Artikel erschienen ist, also ich glaube in einem Printmedium, in dem eine Fachpublikation beschrieben wird, die besagt, dass man bei rechtsdenkenden Menschen gewisse Aktivierungsmuster da sind.
Im Gehirn.
Im Gehirn, genau. Also man kann sozusagen einen Rechtswähler identifizieren an seiner Gehirnaktivität.
Und das geht nicht, oder?
Naja, und das hat mich sehr verwundert.
Ja.
Ja. Dann hat sich herausgestellt, dass das die Hypothese war, aber nicht bestätigt wird von den Daten. Aber es wird schon tendenziös berichtet, ja. Sozusagen von, ich weiß nämlich nicht mehr welchem Medium, ich will es auch nicht wissen genau, auf jeden Fall, dass man den Menschen einreden will, eine gewisse Wählerschicht hat ein anderes Gehirn und man kann es sozusagen sehen. Und aufgrund dessen hab ich dann ein bisschen in die Datenbanken der Wissenschaft gestöbert. Und es sind einige Publikationen rausgekommen, zwar nicht sehr viele, aber doch ein paar. Und aus 2018,
ja, zum Beispiel.
2012. Okay. Also zum Beispiel die eine aus 2018 ist von Nam et al., NAM, Erstautor oder Autorin, besagt, dass größere Mandelkerne,
ja, da sitzt die Emotionen.
Genau, da sitzt die Emotionen.
Ja, oder Punkte.
Also, dass größere Mandelkerne soziale Ordnung als wünschenswert und legitim ansehen und sozusagen und dieser Wunsch so quasi die Menschen motiviert, konservative Parteien zu wählen.
Okay.
Ja. Das heißt also, das Volumen einer Gehirnstruktur soll das Wahlverhalten soll in Verbind, also das Wahlverhalten sozusagen vordefinieren. Und ich habe dann auch geschaut, ob andere Publikationen dazu gibt. Ja, die gibt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so überzeugt, weil publizieren kann man vieles. Ja.
Ja.
Und vor allem ist auch so, dass oft solche Publikationen in Fachzeitschriften rauskommen, die nicht so angesehen sind. Ja. Also man kann schon publizieren. Ja. Man kann auch durch das Gutachten gehen.
Ja.
Und wenn man aber dann in einer Zeitschrift erscheint, die nicht so viel zu sagen hat, dann ist diese Publikation auch nicht sehr viel wert. Aber ich will mich jetzt nicht zu den einzelnen Publikationen äußern.
Ja.
Nein, das Interessante ist, dass ich jetzt mich erinnere an meinen Biologieunterricht in der Schule.
Ja, was kommt jetzt?
Ja, und wir haben damals schon in der Schule von einem italienischen Arzt gelernt. Ich weiß nicht, ob das in Österreich bekannt ist oder dieser Arzt bekannt war. Sein Name ist Cesare Lombroso. Lombroso war auch Kriminologe.
Nur der Lambrusco ist mir ein Begriff.
Lambrusco, nein? Lambrusco? Nein. Der Lombroso hatte eine Hauptthese.
Ja.
Und zwar, dass man Kriminelle an gewissen biologischen Merkmalen erkennen kann.
Das heißt, er hatte die These, wie du jetzt diese Studien da quasi erklärt hast, es geht in die eine ähnliche Richtung, dass
Richtig.
Man anhand der Gehirnstruktur oder an dem Aufbau was sagen kann über den Menschen.
Ganz genau.
Ja?
Das heißt also, du hast einen größeren Mandelkern.
Ja.
Das kann es schon geben. Zum Beispiel Menschen, die sehr viel Gewalt erlebt haben, kann es sein, dass sie einen größeren, aber auch einen kleineren Mandelkern haben. Also was dann? Ja?
Mhm.
Also in welche Richtung geht man da?
Mhm.
Also das sagt gar nichts aus, die Größe. Und auch jetzt will man auch mit der KI gewisse Muster untersuchen, ja, die bei der, also wenn man zum Beispiel das Bild des Lieblingspolitikers sieht, ja, natürlich kann es schon sein, dass eine positive Reaktion da ist und dass der Mandelkern aktiv wird. Positiv.
Mhm.
Aber der wird auch aktiv, wenn man den politischen Feind sieht. Also was heißt denn das?
Ja.
Das heißt also, mit der KI will man da sozusagen genauer vorgehen, ja, ob es überhaupt möglich ist, weil die KI soll jetzt alle möglichen Antworten liefern. Ja. Ich bin nicht dafür, denn dieser Lombroso hat eben am Maß vom Schädel und an der Art der Gesichtszüge versucht, einen kriminellen Menschen zu identifizieren.
Oh.
Ja, genau.
Ja.
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 Und also diese körperlichen Merkmale sollen aussagen, ob jemand kriminell ist. So, und jetzt geht man her und sagt man, lass mich mal deinen Mandelkern anschauen. Ah ja, du tendierst recht zu denken, ja? Oder du tendierst in die falsche Richtung zu denken, weil dann kann auch jemand daherkommen und sagen, für mich ist das die falsche Richtung, jetzt mache ich einen Gehirnscan mit dir, schau mal das Volumen deiner Mandelkerne an und sage dir, dass du jetzt so wählen würdest.
Ja? Also das geht nicht so, zeig mir dein Gehirn und ich sag dir, wie du willst.
Ganz genau. Es geht zum Glück nicht. Ja, und jemand, das behauptet, der bewegt sich in einer sehr grauen Zone der Wissenschaft.
Mhm.
Ja, also ich würde das nicht ernst nehmen. Also und schon gar nicht befürworten. Der Lombroso, der Cesare Lombroso, hat letztendlich dazu gewählt.
Wann war das noch einmal, Manuela?
Der Lombroso hat gelebt im 19. Jahrhundert. Also ich habe mir das jetzt auch für einen Podcast rausgesucht, weil so genau im Gehirn habe ich es nicht mehr gehabt.
So.
1835 bis 1909 hat er gelebt und hat letztendlich den Weg geebnet für diese ganzen rassistischen Theorien.
Stimmt, ja.
Ja, weil damals war auch die Zeit der Kolonien.
Ja.
Ja. Und er hat sich als Wissenschaftler hingestellt, ja, als sehr schlechter Wissenschaftler, weil von Wissenschaftlichkeit hat das überhaupt, das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Das war seine Wahrnehmung, seine Bestimmung. Es kann schon sein, dass ein Krimineller, ein Serienmörder eine Kopfform hat, die ein bisschen auffällig ist. Aber es heißt nicht, dass sein Sohn zum Beispiel, der die gleiche Kopfform hat, auch ein Krimineller sein muss. Ja?
Das sind einfach nur optische Unterscheidungen, oder?
Richtig. Ja. Es geht nur um solche Merkmale, die sich in der Optik manifestieren.
Nur weil ich grüne Augen habe, heißt das nicht, dass ich ja super braver, liebevoller Mensch bin.
Ganz genau.
Was ich bin.
Ganz genau. Ich habe auch grüne Augen.
Ja, bist auch ein super lieber, sympathischer Mensch.
Ganz genau, ganz genau. Und es kann auch jemand daherkommen, der sagt, der deinem Freund sagt, alle Frauen mit grünen Augen betrügen ihre Männer, du musst die Kathi verlassen. Das kann auch passieren.
Ja, natürlich. Ja? Auch ein Serienmörder kann grüne Augen haben.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Also diese Theorien sind, man könnte sagen, also der Lombroso war rassistisch geprägt, hat zur Stigmatisierung gewisser Gruppen geführt, Natürlich damals mit den Kolonien und so weiter, da ist dieser Rassismus extrem aufgegangen und das wurde dann auch, also wenn ein Mensch schwarz ist zum Beispiel, ja, es wurde auch als Einstieg in eine negativen Bewertung verwendet, ja, weil eben solche Leute wie er einen Blödsinn in die Welt setzen. Und interessant, er war auch von Darwin beeinflusst.
Okay.
Ja, also Darwin hat gesagt, nur die Starken kommen durch. Und wenn jetzt jemand so ausschaut, naja, also braucht man den überhaupt? Ja, weil das geht nämlich in Richtung Eugenik. Das heißt also, wir wollen nur jene haben, die für uns passen. Ja? Also es führt natürlich sehr, sehr weit, aber diese paar Dinge, die muss man sich schon zusammenklicken. Ja? Und deswegen halte ich von dieser Art der Forschung überhaupt nichts. Und man muss es mit großer Vorsicht genießen und vor allem muss man auch aufpassen, sehr aufpassen, dass diese Wissenschaft, die vielleicht gewissen Gruppen dient, ja, dass sie nicht sozusagen die Masse beeinflusst, ja, dass man dann auf einmal anfängt zu denken, ah ja, nur weil du grüne Augen hast, könntest du eine Massenmörderin sein.
Massenmörderin. Gott sei Dank ist heutzutage das Wissen über das Gehirn und seine Funktionen schon viel größer als vor einigen Jahren. Und in dieser Folge haben wir so ein bisschen diskutiert über die Schnittstelle Neurowissenschaften und politisches Verhalten. Das war unsere Folge zum politischen Gehirn. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr die Folge bewertet mit 5 Sternen. Und ja, wir sagen danke fürs Zuhören.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und die Folge könnt ihr auch immer über Social Media teilen, also aber auch über WhatsApp in den Status geben. Vielen Dank.
Danke.